Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Auffahrunfall hat im österreichischen Tauerntunnel eine Brandkatastrophe ausgelöst. Bislang wurde ein Deutscher totgeborgen, mehrere Personen gelten noch als vermisst. Ein größeres Unglück wurde offenbar nur vermieden, weil sich mehrere Menschen zu Fuß oder mit ihren Autos aus dem Tunnel retten konnten. Der 6,4 Kilometer lange Tunnel ist eine der wichtigsten Verbindungsachsen zwischen Nord- und Südeuropa. Er verbindet Salzburg mit Villach.
Die Feuerwehr hat die Brände inzwischen unter Kontrolle. Wegen herabgestürzter Betonverkleidungen der Tunnelwand und zu großer Hitze konnten Rettungsmannschaften aber erst am Abend zur Unfallstelle vordringen. Registriert wurden 24 ausgebrannte Fahrzeuge. Giftige Rauchschwaden verhindern vorerst weitere Bergungsarbeiten. Zum Inferno kam es heute früh gegen 5 Uhr, 800 Meter nach der Nordeinfahrt in den Tauerntunnel. Ein mit Lackprodukten beladener LKW ging in Flammen auf, weil ein Sattelschlepper nicht mehr bremsen konnte, den PKW vor ihm auf den Lastwagen schob. Die Folge waren eine Massenkarambolage, Chaos und Panik. Wer zu Fuß aus dem Tunnel flüchten konnte, stand noch Stunden später unter Schock.
Dann hat es gekracht. Dann war alles in Flammen gestanden. Dann hat man auf einmal nichts mehr gesehen.
Ich bin gelaufen und nur mal zu den Leuten geschrien. Aussehen. Du siehst da nichts mehr teilweise in den Tunnel rein, weil die schwarze Rauchschwaden da herkommt, das ist ein Horror.
Ein deutscher Lkw-Fahrer konnte nur mehr tot geborgen werden. 3 bis 4 Personen werden noch vermisst, die Augenzeugen in eingeklemmten Fahrzeugen gesehen haben wollen. Über 30 Autoinsassen mussten mit Brandwunden und Rauchvergiftungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.
Und eine Stunde waren wir eingeschlossen und in dieser eine Stunde hat es insgesamt 5 Explosionen gegeben.
Die Katastrophe war von Experten schon länger befürchtet worden. Aber der Bau der seit langem geplanten zweiten Tunnelröhre für den Gegenverkehr war von österreichischen Regierungsstellen immer wieder aufgeschoben worden. Der Tauerntunnel wird für Monate geschlossen bleiben, was zu weiträumigen Umleitungen und Chaos für den Sommertourismus führen dürfte.
Zu der Brandkatastrophe im Tauerntunnel bringt das Erste einen Brennpunkt nach dieser Tagesschau. Zurückhaltung, aber auch Hoffnung auf eine politische Lösung des Kosovo-Konflikts, das sind Reaktionen auf den Vermittlungsversuch des russischen Jugoslawien-Beauftragten Tschernomyrdin. Bei der NATO hieß es, die Allianz werde ihre Luftangriffe zunächst fortsetzen, ungeachtet der Aussagen von Jugoslawiens Präsident Milosevic. Dieser hatte nach Gesprächen mit Tschernomyrdin erklären lassen, allgemeine Prinzipien der G8-Forderungen zur Lösung des Kosovo-Konflikts könnten akzeptiert werden. Auf dem deutsch-französischen Gipfel in Toulouse plädierte Bundeskanzler Schröder dafür, die Erklärung zu prüfen.
Deutsch-französischer Gipfel in Toulouse. Das Arbeitstreffen sollte im Vorfeld zum Kölner Gipfel die Positionen der Partner in Einklang bringen. Insbesondere um den künftigen Beschäftigungspakt hatte es Differenzen zwischen Schröder und Jospin gegeben. Doch auf der Abschlusspressekonferenz heute Mittag interessierte nur eins: die Tschernomyrdin-Reise nach Belgrad und die jüngsten Signale von Slobodan Milosevic.
Aufgeschlossen prüfen heißt, dass nach allem, was wir wissen, wirklich Bewegung sichtbar ist. Und wenn Bewegung sichtbar ist, muss man diesen Prozess weiterentwickeln. Deswegen bin ich hoffnungsvoller, was die politische Lösung angeht, als ich das noch vor einigen Tagen war.
Wir sollten ohne Naivität, aber auch ohne zu großen Pessimismus an diese Erklärung herangehen. Das grundsätzliche Ja Belgrad zu den G8-Prinzipien hat die Hoffnung auf eine Wende gestärkt. Die neuen Vorschläge von Tschernomyrdin sollen bald auf der G8-Ebene geprüft werden. Deutsche und Franzosen werden in Köln mit Nachdruck für eine militärische Stärkung Europas werben. Um bei Krisen schneller handlungsfähig zu sein, soll das Eurocorps umgebildet werden. Das ist der erste Schritt zu einer schnellen Eingreiftruppe Europas.
Ein jugoslawisches Militärgericht hat heute 2 Mitarbeiter der Hilfsorganisation CARE wegen Spionage verurteilt. Der Australier Pratt erhielt 12 Jahre, sein Landsmann Wallace 4 Jahre Haft. Ein jugoslawischer Kollege muss für 6 Jahre ins Gefängnis. Die Verurteilten können Berufung einlegen. Sie waren Ende März festgenommen worden. Der Tod eines Abschiebehäftlings auf dem Flug von Frankfurt nach Kairo hat Bundesinnenminister Schili veranlasst, die Abschiebepraxis zu ändern. Der Häftling, ein Sudanese, sollte gestern über Ägypten in sein Heimatland gebracht werden. Weil er Widerstand leistete, wurde er gefesselt. Beim Start drückten Grenzschutzbeamte seinen Kopf nach unten. Anschließend gab der Mann kein Lebenszeichen mehr von sich.
Fast täglich fährt ein Gefängniswagen des Bundesgrenzschutzes zum Frankfurter Amtsgericht, um Abschiebehäftlinge nach der Gerichtsentscheidung gleich zum Flughafen zu bringen. Abschiebung von illegal eingereisten Ausländern ist mittlerweile Routine. In Frankfurt werden täglich rund 2 Dutzend Menschen abgeschoben, so auch gestern der Sudanese Amir Ageb. Grenzschutzbeamte sollten ihn nach Khartoum begleiten. Dabei leistete er Widerstand. Um die Abschiebung durch Selbstverstümmelung nicht zu vereiteln, wurde ihm ein Motorradhelm aufgesetzt. Und beim Start wurde er außerdem durch nach unten drücken fixiert, wie es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landshut heißt. Als man ihn aufrichten wollte, war der Sudanese tot. Der Arbeitskreis Asyl in Baden-Württemberg, von wo aus der Sudanese im Wege der Amtshilfe abgeschoben wurde, beobachtet zunehmend rigidere Abschiebepraktiken und fordert deshalb eine Kommission für Härtefälle.
Wir erleben immer wieder, dass Flüchtlinge panische Angst vor Abschiebemaßnahmen haben, dass sie androhen, eher bringe ich mich selbst um, als dass ich mich in mein Verfolgerland abschieben lasse.
Abschiebehäftlinge wehren sich besonders heftig, wenn sie aus Bürgerkriegsgebieten kommen. Bundesminister Schili hat angekündigt, den Vorfall rücksichtslos aufzuklären.
Ich habe zunächst angeordnet, dass alle Abschiebungsmaßnahmen, bei denen mit Widerstand gerechnet werden muss, ausgesetzt werden.
Trotz der in München durchgeführten Obduktion konnte die Todesursache des Sudanesen nicht eindeutig geklärt werden. Am Montag soll die Frankfurter Staatsanwaltschaft den Fall übernehmen.
Auf ihrem Bundesparteitag in Bremen hat die FDP erneut ein Konzept zur grundlegenden Vereinfachung des Steuersystems beschlossen. Es sieht nur noch 3 Sätze von 15, 25 und 35% vor und beschränkt die Einkommensarten auf selbstständige und nicht selbstständige Arbeit sowie Einkünfte aus Privatvermögen. FDP-Generalsekretär Westerwelle rief seine Partei auf, die Zeit in der Opposition für einen neuen Aufbruch zu nutzen.
Die Parteispitze war sichtlich erleichtert, als nach der Rede des Generalsekretärs ein bisschen Fahrt in den dahindümpelnden Parteitag kam. Zuvor rief Guido Westerwelle seine Partei auf, die neue Oppositionsrolle als Chance zu sehen und deutlich zu machen, dass es eher nicht um Macht um jeden Preis zu Lasten der Inhalte gehe. Mit Aktionen zum 630-Mark-Gesetz sorgte er für Abwechslung. Scharf griff er die Regierungskoalition an, um die Liberalen wieder auf Platz 3 im Parteienspektrum zu bringen, attackierte er insbesondere die Grünen.
Die Grünen, die immer gesagt haben, wir sind besser als alle anderen. Diese grüne Partei hat in 7 Monaten Regierungsbeteiligung mehr Kröten geschluckt und Kompromisse gemacht wie die FDP in den gesamten letzten 30 Jahren.
Westerwelle machte auch deutlich, woran es der FDP am meisten fehle an liberaler Identität. Er forderte seine Partei zu mehr Selbstvertrauen auf.
Lasst euch doch nicht immer in diese Schubladen stecken. Nationalliberal, linksliberal, rechtsliberal, wirtschaftsliberal, sozialliberal und was weiß ich liberal. Wir sind Liberale, liebe Freunde.
So positiv die Rede des Generalsekretärs aufgenommen wurde, konnte sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass am Rande des Parteitags FDP-interne Differenzen zu spüren waren. Wie zu hören ist, scheint die Stellung des Parteivorsitzenden nach seiner gestrigen Rede und der Niederlage seines Kandidaten für den Posten des Schatzmeisters umstritten zu sein. Von taktischen Fehlern ist die Rede. Gerhards Reaktion auf die Kritik, er sei kein Parteivorsitzender auf Ewigkeit.
Bei einem Festakt zum Jahrestag des Bundes der Vertriebenen hat sich Bundesinnenminister Schili dafür ausgesprochen, das millionenfache Leid der Betroffenen in Erinnerung zu halten. In diesem Zusammenhang kritisierte er die politische Linke in Deutschland, die in der Vergangenheit über die Verbrechen der Vertreibung hinweggesehen habe. Zugleich habe die politische Rechte den Fehler gemacht, das damalige Geschehen aus dem historischen Kontext zu lösen. Dioxinverseuchte Eier und Hühner aus Belgien sind offenbar nicht nach Deutschland gelangt. Das ergaben Recherchen zuständiger Ministerien. Dennoch rieten sie den Verbrauchern zur Vorsicht. Gestern war bekannt geworden, dass belgische Hühner mit giftigem Futter gemästet und daraufhin aus dem Handel genommen worden waren. Das Landwirtschaftsministerium in Brüssel soll bereits seit 2 Monaten von dem Problem gewusst haben. Bundesgesundheitsministerin Fischer kritisiert in der Bild am Sonntag die Informationspolitik der belgischen Behörden.
Wenige Tage vor dem Gipfel der Europäischen Union haben in Köln mehr als 15.000 Menschen für mehr soziale Gerechtigkeit in Europa demonstriert. Organisatoren dieses Euromarsches waren Gewerkschaften und Verbände von Arbeits- und Wohnungslosen. Die Redner aus mehreren europäischen Ländern forderten Arbeit, Auskommen und gleiche Rechte für alle. Die Euromärsche sind aus der französischen Arbeitslosenbewegung entstanden.
Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga sind auch die letzten Entscheidungen gefallen. So schaffte Borussia Dortmund die Qualifikation für die Champions League. Die Sensation jedoch gab es im Abstiegskampf. Nicht Eintracht Frankfurt, sondern der 1. FC Nürnberg muss die erste Liga verlassen.
Das Unglück für den 1. FC Nürnberg in den roten Trikots wurde durch den Freiburger Günes nach knapp einer halben Stunde eingeleitet. Nach dem 0:1 spielten die Franken zunehmend nervöser. Und nur 5 Minuten später das 0:2 für den ebenfalls noch abstiegsbedrohten SC Freiburg. Torschütze wiederum Günes. Abstiegsstimmung schon zur Halbzeit bei den Nürnberger Fans. Nach dem Wechsel drängten die Gastgeber auf den Anschlusstreffer, der ihnen allerdings erst in der 86. Minute gelang. Beim 1:2 durch Nickel blieb's bis zum Schlusspfiff. Und dieses Ergebnis bedeutete bei gleicher Punktzahl, gleichem Torverhältnis, jedoch der weniger erzielten Tore gegenüber Eintracht Frankfurt den Abstieg. Besonders bitter für Andreas Köpke, sein dritter Abstieg nach 94 mit dem Club und 96 mit Eintracht Frankfurt, das sich diesmal auch in allerletzter Sekunde retten konnte. Im Frankfurter Waldstadion schaffte Trainer Jörg Berger mit seiner Mannschaft ein kleines Fußballwunder. Denn gegen den 1. FC Kaiserslautern musste mit mindestens 4 Treffern Differenz gewonnen werden, um in der ersten Bundesliga zu bleiben. 10 Minuten vor Schluss führte die Eintracht mit 2:1, dann gelang Gebhardt das 3:1. 2 Minuten später erzielte Schneider das 4:1, doch der alles entscheidende 5. Treffer fiel erst 60 Sekunden vor dem Abpfiff. Der Norweger Fjørtoft sicherte mit dem 5:1 Eintracht Frankfurt schließlich die Erstklassigkeit. Jörg Berger machte seinem Ruf als Retter wieder mal alle Ehre.
Hier die weiteren Ergebnisse vom letzten Spieltag. Duisburg-Wolfsburg 6:1, 1860 München, Schalke 4:5, Mönchengladbach-Dortmund 0:2, Stuttgart-Bremen 1:0, Berlin-Hamburg 6:1, Bochum-Rostock 2:3, Leverkusen-Bayern-München 1:2. Bei den French Open in Paris hat Steffi Graf durch einen Zweisatzsieg über die Schwedin Åsa Karlsson das Achtelfinale erreicht. Dagegen kam für Thomas Haas heute das Aus. Er unterlag dem Spanier Felix Mantilla in 3 Sätzen. Beim Großen Preis von Spanien startet Michael Schumacher morgen in Barcelona nur aus der 2. Reihe. Vor ihm rangieren Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen auf der Pole-Position, der Nordire Eddie Irvine auf Ferrari und der schottische Silberpfeil-Pilot David Coulthard. Die Lottozahlen 1, 11, 12, 13, 42, 43, Zusatzzahl 37, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 0, 0, 3, 1, 1, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 3, 8, 4, 2, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 30. Mai.
Bilderbuchwetter mit Schönheitsfehlern. 2 Tiefs versorgen uns morgen vorübergehend mit Wolken. Eines der beiden kommt von den Kanalinseln, das andere von Frankreich. Das Vorsommerhoch hat sich an das Schwarze Meer zurückgezogen. Die Schönheitsfehler. Gewitterregen im Nordwesten, aber auch sonst Wolkenfelder. Die Wolkendecke lichtet sich, Quellwolken bleiben. Die Sonne scheint im Westen und im Süden. Gewitter beschränken sich auf den Südosten Deutschlands und auf Gebiete nordöstlich der Elbe. An den Küsten mäßiger Nordostwind, sonst ist es schwach windig, in Gewitternähe böiger Wind. Trotz Wolken werden im Nordwesten 16 Grad nicht unterschritten. Etwas frischer wird es dagegen im Osten und im Süden mit 12 bis 14 Grad. Am Tag schwüle 25 bis 30 Grad. Deutlich kühler ist es nur in Schleswig-Holstein mit 18 Grad. Es bleibt schwülwarm. Erst am Mittwoch verschafft uns frischere Luft Abkühlung. Bis dahin wechseln sich Sonne, Quellwolken, Gewitter und Schauer ab. Am Montag Gewitter im Süden, am Dienstag im Südwesten und an den Alpen, am Mittwoch im Westen.